Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.
Wie angekündigt, gibt es heute den zweiten Teil aus dem Gespräch mit Daniela auf der Frankfurter Buchmesse.
Und dann schauen wir in eines der neueren Projekte, denn es geht um 20 Herzensbotschaften. Es geht um das Thema Gesundheit aus ganz vielen Blickwinkeln. Ja. Und jetzt wird der Platz hier eng, denn jetzt kommt, das frage ich gleich mal, welche Kapitel hier alle kommen. Einfach jetzt mal bitte alle hier, wir erweitern jetzt mal den Kreis. Bitte ins Bild, alle ins Bild. Und bevor ich hier weiterrede, bekomme ich jetzt erstmal einen Hinweis, ob wir alle haben.
Es sind eigentlich noch ein paar mehr hier irgendwo, aber gerade nicht
das
zu sehen.
Das holen wir nochmal nach.
Die richtigen sind
so, Kapitel
hier.
7 ist schon mal weit hinten.
Und fangen
wir hier mit der Kapitelstruktur an.
Ja, mein Kapitel lautet vom Burnout auf den Kilimandscharo. Das ist meine eigene Geschichte, wie ich mich so von der Krise wieder in die Energie gebracht habe.
Und verrat uns noch gleich deinen Namen.
Ja, mein Name ist Bärbel Strecker, ich bin in der Zwischenzeit 63 Jahre jung.
Ich bin Rosemarie Holtermann und ich bin nicht Kapitel 9, aber ich habe Kapitel 9 geschrieben. Und zwar, das heißt, ihr seid ein Versicherungsfall und es geht um das Thema ADHS und ist die persönliche Geschichte meines Sohnes und was sich beruflich daraus entwickelt hat, denn ich komme eigentlich aus der Erwachsenenbildung und habe mich dann dadurch in die therapeutische Richtung entwickelt und stehe heute für eine ganz natürliche Behandlung bei ADHS.
Tinnitus ist Kapitel
10. Ja, im Kapitel 10 geht es um Tinnitus, dieses unangenehme Pfeifen, was zum Problem werden kann. Und für manche ist es aber auch ein Zeichen oder ein Wendepunkt im Leben. Rolf Kluge, wie gesagt, wenn es rund um das Pfeifen geht.
Auch hier der Profi in der kurzen Vorstellung. Ich ahne, dass hier Daniela eine gute Schule geleistet hat. Und jetzt kommt Kapitel 7. Also erklären wir gleich, es war gerade hier, ich komme an den Stand und irgendwie, hallo, ich bin Kapitel 7.
Wir kennen uns nur aus dem Zoom. Also ich bin Maike Kirchhoff, die Mentorin für erwachsene Trennungskinder. Und ich habe Kapitel 7 geschrieben in diesem wundervollen Buch. Und ich habe gemerkt, was für eine Hektik hier herrschte.
Alles schön sichtbar bleiben.
Ich habe gedacht, das ist die schnellste Vorstellung.
Genau. Ja, ich habe auch sofort gewusst, um was es geht, weil man einfach nur so hier vorbeirauscht von einer anderen Veranstaltung.
Genau.
Natürlich. Daniela, du hast hier ein kleines Wunderwerk geschaffen, denn ich weiß, wie schwer das ist, wenn man ein Buch schreibt mit mehreren Autoren, die alle pünktlich zum Abliefern zu bringen, zu schauen, dass jeder in seinem Thema bleibt, dass alles gut ist. Und erzähl uns ein bisschen über dieses Projekt.
Es fing vor zweieinhalb Jahren an und plötzlich hatte ich in meinem Kopf Herzensbotschaften. Ich möchte eine Herzensbotschafter-Community haben. Ich möchte Bücher mit Herzensbotschaften rausbringen. Und dann war Band 1 auch relativ schnell kreiert, da im Band 1 ging es schwerpunktmäßig um Frauen, die mehr vom Leben wollen, Liederinnen, Macherinnen und wie kannst du dir dein Traumleben privat und beruflich kreieren. Und direkt danach hatte ich sofort im Kopf, ich möchte unbedingt Herzensbotschaften für Gesundheit machen, denn ohne Gesundheit ist alles nichts und auch da waren relativ schnell die Autoren gefunden und ja, es ist nicht ganz einfach, 20 Autorinnen und Autoren immer bei Laune zu halten, es allen recht zu machen, das funktioniert schon gar nicht. Aber ich glaube, mein Geheimnis ist, dass ich sie alle unheimlich im Herzen habe, jeden Einzelnen hier und im Buch. Ich liebe sie einfach alle und oder Freiberufler und sich gegenseitig wirklich so sehr stützt, dass sie sagen, ja, wow, wir als Herzensbotschafter-Community sind einfach eine Community mit einem ganz, ganz großen Band, was zusammenhält.
Wenn wir ein Buch vorgeschlagen bekommen und es gibt mehrere Autoren und Autorinnen, sind wir aufgrund von Erfahrung immer erstmal, machen wir das. Und jetzt möchte ich mal einfach, da geht es jetzt nur um diese Energie, die ich jetzt hier um mich herum, es stehen hier 6 Menschen ganz dicht gedrängt am Tisch und ich merke, es ist tatsächlich eine positive Energie. Hier neidet nie keiner jemanden das andere, sondern es ist ein gemeinschaftliches Werk entstanden und das kommt erstmal rüber und deswegen ist natürlich dieses Herzensbotschaften wunderbar gewählt, weil es glaubwürdig ist, weil es absolut echt ist und genauso kommt ihr jetzt hier bei mir an. Insofern erstmal schon mal alles erreicht, das darf vorne auf dem Buch stehen.
Ja.
Ja. Ja. Also, und natürlich, ich weiß, was es bedeutet. Jeder hat einen anderen Rhythmus und es gibt irgendwann den Abgabetermin und ich weiß ganz genau, der eine gibt zu früh ab, der eine gibt vielleicht nicht ganz pünktlich ab. Das gehört, glaube ich, dazu und das ist eine hohe Kunst, das zu managen und schön, dass du das geschafft hast und wir sind auch froh, dass das Buch da ist und wir jetzt auch mit dieser Gesundheit ist für uns generell immer ein Thema gewesen. Wir haben viele Titel dazu und wollen das auch weitermachen und spannend ist halt jetzt hier auch und jetzt gehen wir mal auf die Kapitel, dass wir hier mal reinschauen. Vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu den anderen Sachen, bevor wir hier auf die Geschichten gehen, die wir auch detailliert besprechen können.
Ja, total gerne. Also mir ist es bei Gemeinschaftsbüchern wichtig, dass nicht nur irgendwelche Kapitel aneinandergereiht werden. Ich habe viele, viele Gemeinschaftsbücher gesehen, wo ich einfach nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt habe, das geht gar nicht. Hin von völlig zusammenhangslosen Zusammenstellungen bis hin, dass es durch kein vernünftiges Lektorat gegangen ist und dass es einfach, dass die Autoren einfach nicht stolz auf ihr Projekt waren. Und das war mir sehr, sehr wichtig bei beiden Büchern, demnächst beginnt dann auch der Prozess für Buch 3, dass es einen roten Faden gibt, dass es eine Leserreise gibt, dass wirklich der Leser von A bis Z das Gefühl hat, ja, es gehört zusammen, auch wenn es so viele unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und wir haben das Buch so aufgebaut, dass am Anfang sehr allgemeine Themen sind, beispielsweise unsere Sprache verrät schon ganz viel über Symptome. Wie oft sind dir schon Dinge auf den Magen geschlagen beispielsweise?
Oder ich habe die Nase voll.
Oder du hast die Nase voll. Und das ist ein Autorenpaar, die bei euch ja auch schon ein Buch veröffentlicht haben, hier im Mentoren Media Verlag. Und dann geht die Reise weiter, dann schreibt eine Rheumatologin aus der Charité über den Gender Health Gap, von dem ich gar nichts wusste bis zu diesem Kapitel, fand ich hochspannend. Oder ein Kapitel gibt es über Krankheit macht arm und Armut macht krank, auch ein sehr spannender Ansatz. Das sind so die etwas allgemeineren Themen. Und dann geht es so langsam in das Thema Kindheit rein, weil viele, viele Themen entstehen in der Kindheit. Und das eint übrigens auch die Autorinnen und den Autor, die hier stehen. Das ist so in diesem Mittelteil, wo es wirklich um dieses Thema Grundlagen in der Kindheit geht. Und zum Ende wird es dann etwas, der eine oder andere mag sagen, spiritueller. Es geht um Ayurveda, es geht um Energieheilung, es geht um vieles, was wir nicht so greifen können. Aber wie heißt es so schön, wer heilt, hat recht.
Es ist ein Thema, das sich für uns durch diese Frankfurter Buchmesse zieht. Und zwar reden wir ganz oft über die Bauchentscheidungen. Und wir stellen fest, Bauchentscheidungen sind immer die besten Entscheidungen, die man trifft. Und immer wenn man nicht auf seinen Bauch hört, dann passieren die komischsten Sachen. Und deswegen glaube ich, wir sollten aufs Herz hören, auf den Bauch hören und vor allen Dingen auf unseren Körper. Und wenn wir jetzt, wenn nicht zu oft der Begriff hören fällt, dann fangen wir einfach mal hier mal mit dem Mann in der Runde an, weil es weiblich in der Überzahl ist. Ja, was ist denn, wenn ich nicht mehr hören kann? Ne? Das ist doch eigentlich genau das. Oder was will ich nicht hören? Ne? Das ist die Frage. Ne?
Das ist eins der zentralen Fragen. Was möchtest du direkt nicht hören, aber auch im Umkehrschluss, was wolltest du schon die ganze Zeit auch im Körper nicht wahrnehmen? Weil, dass dein Gehör als letztes betroffen ist, das ist der absolute, ich sag mal, Schrei, Aufschrei deines Körpers, jetzt hör doch bitte endlich hin. Ich hab's dir jetzt Jahre, Jahrzehnte vielleicht schon gesagt und du hast mich immer weggedrückt. Also genau. Der letzte Aufschrei.
Okay, und dann mache ich etwas, dass du mich nicht mehr wegdrücken kannst.
Dann geht es so weit, ist die Frage, nimmst du den Schrei jetzt endlich an, das Pfeifen, das Rauschen, das Piepen oder drückst du es auch wieder weg? Und wenn du es wirklich wegdrückst, dann gibt es, ich sag mal, einen Weg, der sehr, sehr tief geht.
Und tatsächlich kenne ich viele Menschen, die es wegdrücken und dann wirklich dieses Dauergeräusch haben. Und ich habe durch dich gelernt, das ist echt bitter, weil es hat neben der fehlenden Lebensqualität dann auch noch ganz schnell ganz andere Dinge. Es geht ins Soziale, es geht tatsächlich dann auch irgendwann, dass man vielleicht auch noch sogar durchdreht.
nicht nur durchtritt, wie gesagt, ich spreche es aus, es geht bis in den Suizid. Und wenn ich daran denke, dass einfach zwischen 20% und 25%, das ist heutige Studienlage, von Tinnitus betroffen sind, ohne Kinder, ohne Dunkelziffer, dann ist wirklich das aus meiner Sicht eine absolute Volkskrankheit. Und wer hört denn was davon? Also nicht die, die weghören wollen, ja?
Aber wir reden eigentlich, was davon? Genau,
ja, wir reden eigentlich viel zu wenig darüber, dass es so eine Volkskrankheit und so viele Menschen betrifft. Und genau deshalb war es mein persönliches Herzensanliegen, dieses Thema mal aufs Tableau zu bringen und zu thematisieren, weil viele Menschen draußen warten, Hilfe erwarten in dem Bereich. Und es ist schön, wenn man helfen kann.
Ich kenne das so als alter Mensch, der irgendwie so lange Reizdarm hatte und ich bin damit offen umgegangen. Und in dem Moment, wenn du das irgendwann mal erzählst, ich habe die und die Probleme und zum Glück ist wieder gut geworden, auf einmal, ja, habe ich auch, was hast du denn gemacht? Weißt du, und auf einmal merkst du, ach, guck mal, die ganze Runde hat irgendwie dieselben Probleme, aber keiner spricht es irgendwie an und alle leben irgendwie damit. Es ist blöd. Ich kann es einfach nur sagen, es ist wirklich blöd, über diese Leiden nicht anzugehen. Und es gibt so viele Experten und Expertinnen, wie ich jetzt auch von Daniela lerne, die sie in ihrem Buch versammelt. Und jetzt muss ich überlegen, da geht es hoch hinaus, ne?
Ja, es geht sehr hoch hinaus. Aber erstmal kam der tiefe Fall und wie habe ich mich daraus wieder befreit? Ich hatte 10 Jahre nach der Wende, ich bin Kind des Ostens, ich hatte 10 Jahre nach der Wende wirklich so eine Energielosigkeit, war im Krankenhaus, bin mit Antidepressiva entlassen worden. Es war wirklich ein klassisches Burnout, ausgebrannt. Und hat lange gedauert, bis ich die Medikamente wieder losgeworden bin. Und auf dem Weg sind mir ganz viele Dinge passiert. Am Anfang eine Freundin, die gesagt hat, was jammerst, nur tu was dagegen. Und wenn man aber keine Lösung hat, da ist es natürlich schwierig, irgendwo anzufangen. Und meine Nachbarin hat mich damals mitgenommen zu der Ernährungsberaterin, wo es um Nährstoffe ging, wo es um Vitamine ging. Und das war der Beginn, wo ich mich aus diesem Teufelskreis wieder rausbewegt habe.
Und ist es nicht verrückt, dass irgendwelche kleinen Stoffe, die uns fehlen, ja, eine solche fatale Wirkung haben, mhm, und wir einen Leidensweg produzieren, der so unnötig ist, und wenn es dann zum Teil in die Medikamentengabe geht, es ist so verrückt.
Heute, ich habe ja nur noch mal eine Ausbildung als Ernährungsberater gemacht. Als neugieriger Mensch wollte ich wissen, warum bin ich in die Krise gefallen und warum bin ich auch wieder rausgekommen. Und heute sage ich, gebe dem Körper alles, was er braucht, und er geht in Selbstregulation. Und das ist nicht bloß dahingesagt, das ist Tatsache, die wirklich auch belegt ist.
Ich bin komplett bei dir. Aus eigenem Erleben, ja, wenn man einfach sich mit den Dingen anfängt zu befassen, dann geht ganz vieles, ohne dass wir in eine Mühle müssen, ohne dass wir chemische Produkte nehmen müssen. Und deswegen ist es ein wundervolles Buch, was ihr hier geschaffen habt, zur Selbstermächtigung. Und das heißt, wo bist du drauf gestiegen?
Ich habe auf den Kilimanjaro.
Ich hab so, deswegen immer bei Bergen höre ich immer weg, weil ich so ein Kindheitstrauma habe, weil ich immer in die Alpen musste und schon irgendwie, ich konnte kaum laufen, war ich auf 2800 Meter. Deswegen.
Also auf der Reise, wo ich dann wieder in Energie gekommen bin, habe ich mal einen wunderbaren Vortrag gesehen, wo es um den Kilimandscharo ging. Da war ich noch keine 50 gewesen. Und dann habe ich damals mal so für mich beschlossen, wenn ich 60 bin, gehe ich auf den Kilimandscharo. Und mit 60 bin ich fast oben gewesen, aber das fast reichte mir eben nicht und habe dann noch mal ein Angebot gekriegt, Mensch, hast du Lust, noch mal mitzukommen? Und voriges Jahr mit 62 war ich oben gewesen.
Wir kommen jetzt genau zu dem Punkt, das ist das, warum wir ganz viele Bücher machen, warum wir ganz viele Themen behandeln. Ja, wir erreichen manchmal unsere Ziele nicht, wenn wir uns große Ziele setzen. Aber was wir erreichen, ist auf alle Fälle besser, als wenn wir uns diese Ziele nicht setzen. Ja. Und jetzt, das ist so ein klassischer Fall, jetzt könnte man sagen, mit 60 nicht geschafft, aber nein, mit 62 geschafft ist eigentlich fast noch besser.
Ja. Also das Thema, was mir auf dem Weg passiert ist, nein, du bist doch schon so hochgekommen und die anderen schaffen das ja auch nicht. Und das ist ja gerade für mich so ein ganz großes Thema, womit ich mich ja nie verglichen habe, was andere nicht schaffen, sondern ich habe mich immer an dem orientiert, was ich kann und was ich in der Lage bin. Ich bin ja als Schwimmer unterwegs, bin von der Größe ja kein typischer Schwimmer und ich sage mal in der Weltspitze, ich bin Weltmeisterschaft mitgeschwommen, aber immer hinten dran, aber das Thema ist nicht, dass ich Erster werden wollte, sondern meine Bestzeit schaffen wollte und so ist es eigentlich mit dem Kilimandscharo genauso gewesen.
Ich habe sehr viele Erfolgsbücher gelesen, die haben eins gemein, Es steht etwas drin, rede mit deinen Zielen nicht über andere. Also nicht, behalte sie für dich, rede nicht mit anderen über deine Ziele. Und das ist genau der Grund. Man kriegt immer ständig irgendwelche Einwände, man hört ständig, warum etwas nicht geht. Wenn wir mit unseren Zielen im Reinen sind, dann können wir die wirklich für uns behalten und wir machen unser Ding und wir kommen ans Ziel. Tolles Beispiel. Danke, Dankeschön, dass du hier bist. So.
Hallo.
So, jetzt bin ich gespannt. Das ist eigentlich ein Problem, das ich viel mehr bei Erwachsenen sehe, glaube ich.
Ja, auch.
Ich glaube, ich sehe es ganz oft.
Gut.
Es wird halt nur nicht so diagnostiziert, aber in Wirklichkeit sehe ich viele, viele Erwachsene, die sich eigentlich darum kümmern müssten.
Das stimmt. Und das ist auch eigentlich jetzt in Social Media mehr bei den Frauen verortet worden. Aber mein Credo ist, es kann bei allen Menschen sein und es ist für mich ganz wichtig zu sagen, auf was machen uns diese Menschen aufmerksam? Sie machen uns darauf aufmerksam, dass es losgeht schon bei den kleinen Kindern, dass man ihnen zu wenig Raum gibt, dass sie in Schulen kommen, die wirken wie eine Kaserne, dass sie festgehalten werden, am Tisch zu sitzen und deswegen die motorischen Sachen, das habe ich dann eben auch gelernt durch meine Zusatzausbildungen, die motorischen Sachen, die sie noch nachreifen müssten, die Wahrnehmungssachen, die sie noch nachreifen müssten, um eben überhaupt so etwas machen zu können, was wir als Konzentration bezeichnen. Konzentration ist keine Willenssache. Das kann man sich nicht selber verordnen, sondern das ist ein Wahrnehmungsfakt, eine Wahrnehmungsqualität. Und das durfte ich alles über meinen Sohn lernen. Es gab diese Ausbildungen in Deutschland zum Teil noch überhaupt nicht. Vieles habe ich schon ganz am Anfang dann kennengelernt, also als es dann nach Deutschland kam. Und das hat dazu geführt, dass heute, es würde ihn keiner als unruhigen Menschen erkennen, weil es ist einfach einer, der mit einem Bärenfell durch die Gegend geht und ich bin unheimlich dankbar, weil ich konnte daraus begreifen, dass, und da kommen wir wieder in den Spiri-Bereich, ich mich natürlich lange gefragt habe, wieso gerade dieses Kind, mein Kind, ja, und warum muss er so viel leiden? Und es sollte wohl so sein, dass ich damit in die Welt rausgehe und ich habe ja etliche Jahre gewartet.
Du hast die Aufgabe bekommen.
Nachdem sie jetzt ihr Alter gesagt hat, sage ich mal jetzt auch mal, ich bin jetzt 75 und ich habe gedacht, ich will noch Fußabdrücke hinterlassen und das habe ich hiermit getan.
Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, also alles gut. Aber ich finde das Thema spannend, weil Konzentration, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, alles, was mich nicht interessiert hat, habe ich mich nicht konzentriert. So einfach war das.
Ja.
Und fertig.
Ja.
Und wenn mich die Sachen gepackt haben, war ich dabei. Und irgendwann erkennt man im Leben, wenn ich meine Sachen mache, dann bin ich komplett dabei und dann kann ich mich auch voll konzentrieren und ich lasse alles weg, was ich nicht will.
Genau, und da wissen wir heute natürlich medizinisch, was da eine Rolle spielt. Da spielen eben Hormone eine Rolle, die eben erst rauskommen oder die wir synthetisieren, wie wir sagen, wenn wir eben das wirklich wollen, wenn wir mit dem Herzen dabei sind. Und dann können solche Menschen, die das sonst eben überhaupt nicht können, das voll und ganz. Und das ist auch das, was Eltern immer wieder sagen, aber der kann noch so und so lange Lego spielen und wieso kann er sich dann in der Schule nicht konzentrieren? Ja, Mumpitz, wer will denn Schule? Ja, also nein, ist natürlich so nicht, aber, nee, aber
wenn das Spielen Spaß macht, dann ist es natürlich gar kein Problem. Ja, und wenn der Rest keinen Spaß macht, dann gibt es ja auch keinen Grund, darauf Konzentration zu geben.
Nee, und wir haben ja auch in der Schule vieles nicht mit Spaß gehabt, aber ich denke, Lehrer geben sich teilweise unglaubliche Mühe, das den Kindern wirklich mit vielen Sachen neu beizubringen, aber oft fehlt Bewegung und am schlimmsten war es eigentlich mit Corona, dass eben dann auch solche Sachen ganz wegfielen.
Jetzt muss ich ganz tief durchatmen, weil das ist ein Thema, über ganz das ich ja fast gar nicht sprechen möchte, weil das ist...
Nein, da wollen wir auch nicht länger drüber sprechen. Ich wollte nur sagen...
Ich möchte an der Stelle sagen, wir haben so viel falsch gemacht, wie man nur falsch machen kann und wir müssen einfach aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert.
Ja.
Wir dürfen das jungen Menschen, was wir dort gemacht haben, nie wieder antun.
Genau.
Das ist einfach eine der Botschaften und jedes Mal, wenn dieses Wort fällt, werde ich diesen Satz sagen und das bleibt für den Rest meines Lebens.
Da bin ich total bei dir, denn ich habe viele Leidensgeschichten danach gehört von Kindern, die einfach...
Wir müssen mal schauen, je jünger ein Mensch ist, wenn wir ein Jahr bei einem Dreijährigen wegnehmen, ist es ein Drittel des Lebens, was wir dort wegnehmen. Und diese Dimension muss man einfach verstehen. Wenn jemand so wie ich über 50, wenn man da mal ein Jahr irgendwie ein bisschen ruhig gesetzt wird, ist das zu verkraften, man versteht es anders. Ich fand es auch nicht toll, aber es ist was anderes.
Ja, und dann zu sagen, naja, dann geben wir ihnen halt Medikamente, das ist eben überhaupt nicht meins. Ich bin natürlich ganz bei allen, die mit Ersatzstoffen arbeiten, und ich bin ganz dabei, mit viel Bewegung die Kinder dazu bringen, nachzureifen. Das ist für mich genau der Punkt. Und bei den Erwachsenen ist da auch noch einiges möglich, und das kann man testen und auch dann anreizen. Und es ist einfach wunderbar, wenn wir das in die Welt bringen.
Ja. Und damit man es auch vielleicht so richtig einordnet, es ist natürlich schön, dass wir für vieles Medikamente und Dinge haben. Aber sie dürfen keine Standardlösung sein, sondern sie sind wirklich der äußerste Fall, wenn es irgendwie aus irgendwelchen Gründen gar nicht mehr geht.
Also mein Spruch ist dann immer, wenn die Menschen sagen, ich kriege keinen Test, das dauert jetzt ein Jahr, bis ich den Test kriege, dann sage ich dann, können Sie gerne schon mal mit mir arbeiten, denn in einem halben Jahr kann es schon sein, dass Sie Ihren Test absagen.
Okay, das ist eine Aussage, wie wir sie lieben, also ein tolles Versprechen.
Ich darf keine Heilversprechen geben, ne? Also ganz offiziell, ich bin ja Heilpraktikerin, Familientherapeutin.
Ich nicht.
Ja, aber ich darf das nicht sagen.
Alles richtig eingeordnet.
Aber es könnte sein, sage ich dann.
Genau. Und da ist jetzt noch gerade, da müssen wir noch ganz kurz drauf eingehen, dieses Wort Spiritualität ist gefallen. Und das wird ja in vielen Bereichen eher skeptisch. Aber ich würde sagen, es gehört eigentlich in alle Lebensbereiche rein. Weil nur wenn wir in unserer Mitte sind, treffen wir kluge Entscheidungen und sind auch im wahrsten Sinne des Wortes in unserer Mitte und auch wieder gesund.
Genau. Und ich wehre mich dagegen, wenn das dann als Schwurbeln abgetan wird. Das ist ja auch so ein Wort, was in dieser Zeit entstanden ist. Nee, will ich einfach überhaupt nicht hören. Ich kann mich beziehen auf viele Untersuchungen mit all den Sachen, die ich tue und auch geschrieben habe in dem Buch. Gibt es jede Menge inzwischen solide Untersuchungen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt eine Menge Untersuchungen, die zeigen, wenn wir meditieren oder wenn wir zur Ruhe kommen, da passiert etwas im Körper. Ja. Da gibt es ganz viele Erkenntnisse, dass das natürlich eine Rolle spielt.
Genau.
Kapitel 7. das ist jetzt gesetzt. Ich glaube, es bleibt für den Rest. Aber auf der anderen Seite eine tolle Begrüßung. Und ich wusste sofort, um was es geht. Insofern, dein Thema.
Die erwachsenen Trennungskinder.
Genau, okay.
Und es passt so viel eben auch zum Trauma, und ADHS sind oft sehr schwierig zu unterscheiden. Und da sieht man wieder die Verbindung in diesem Buch, dass ein Kapitel nicht alleine steht, sondern dass es wirklich alles miteinander verbunden ist. Und ich bin dafür da, dass Menschen hingucken, was in ihrer Kindheit passiert ist. Und das müssen noch nicht mal die Trennung der Eltern sein, es kann auch der Streit der Eltern sein oder einfach die emotionale Distanz zwischen einem Elternteil, die dazu führt. Und das ist nicht linear, sondern das geht bei dem so, bei dem anderen so, im Erwachsenenalter plötzlich nicht mehr in die Sichtbarkeit kommt. Also ich vor ein paar Jahren, Daniela kennt mich jetzt schon ein paar Jahre, wäre das nie möglich gewesen, hätte ich nicht mal auf meine Baustellen aufgeräumt. Ich bin kein klassisches Trennungskind. Meine Eltern haben mich zu Pflegeeltern gebracht, weil meine Mama krank war. War logisch, ist das alles nachvollziehen, aber es hat halt keiner emotional erklärt. Und da entsteht dann diese Distanz halt. Und das beschreibe ich so ein bisschen in meinem Kapitel.
Jetzt muss ich gleich nochmal so reinfragen. Ist das, weil ich glaube, diese emotionalen Kränkungen und Probleme, die gibt es ja auch durchaus auch in intakten Familien.
Ich habe gerade einen Workshop hinter mir, 4 Tage im Zoom gemacht mit einer Gruppe, wo ich genau das erklärt habe. Eigentlich geschichtlich gesehen ist jeder in diesem emotionalen Defizit, weil die Eltern damals... Das ist kein Vorwurf, aber die wussten es nicht besser, wie man es macht. Heute, mit dem Stand von heute, können wir ganz anders mit unseren Kindern agieren. Aber ich bin sehr, sehr bewusst, dass mein Kind irgendwann auch sagen wird, was hast du denn da gemacht?
Na gut, ich denke, das ist, wenn man Kinder hat, man macht es halt so gut wie möglich falsch.
Genau.
Ja, das ist, glaube ich, irgendwie unsere Aufgabe. Man gibt sein Bestes, aber irgendwas macht man einfach falsch. Und jetzt, warum ich so auf das Thema anspringe, also gerade meine Generation, Eltern haben noch Kriegserlebnisse oder zumindest Nachkriegserlebnisse. Und tatsächlich haben wir funktioniert, um das mal so ganz krass zu sagen. Und das ist jetzt gar nichts, keine Kritik, das war einfach die Zeit. Und da sind, und da kenne ich unzählige Beispiele, das sind die Emotionen, da ist die Nähe, da hat nichts gefehlt, aber das ist trotzdem unter den Tisch gefallen.
Ganz genau. Also dieser transgenerationale Aspekt habe ich ja auch kurz erwähnt. Man kann das noch viel weiter ausführen, all die Dinge, was wir alles in unseren Zellen tatsächlich noch mittragen.
Also Epigenetik ist das im Prinzip auch, was du da so andeutest, genau. Dass ich glaube, 4 Generationen danach haben den Kram eigentlich mindestens dabei, wenn es nicht sogar mehr ist.
Also wenn nicht sogar mehr, das kann man ja gar nicht genau festlegen. Das kann ich testen durch meine Methoden und durch meine Techniken, kann ich das schon testen. Und manchmal ist es überraschend und dann geht es in das Spirituelle, dieses 13 Generationen zurück.
Wow.
Dein Ernst
jetzt? Da ist natürlich viel Zeugs, ne? Ja, das ist einfach, wenn man nur bei uns in die Geschichte guckt, dann findet man so viele Konflikte, genau. Und Sachen, wo es einfach nicht schön war.
Aber dann, wie schnell das eben auch geht, diesen Switch hinzubekommen, dieses Aha-Erlebnis. Also in diesen 4 Tagen Workshop habe ich wieder gesehen, eine Frau wollte nicht in die Sichtbarkeit kommen, weil sie immer so mit ihren Eltern und so. Und dann auf einmal funktioniert ihre Kamera, also es funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Sie wird sichtbar und strahlt uns an und also es ist so schnell möglich. Und das ist das, ja, viele haben auch gesagt, also ich hatte ein Nachgespräch, da sagte eine, das hat keine Therapie geschafft. Und das ist nicht, weil ich jetzt mich irgendwie so hochstellen will, aber das sind so kleine Dinge, die in der Therapie gar nicht vorkommen.
Also Therapie ist nämlich eine Geschichte, aber in der Therapie bleibst du natürlich auch gerne lange in dem Thema drin, genau. Und wärmst halt auch viele Dinge immer wieder auf. Und irgendwann musst du halt loslassen. Ich habe irgendwann den Spruch gehört, irgendwann bist du zu alt für eine schwere Kindheit. Und ich fand den Satz so sehr gut. Schön, und ich glaube, das sollten wir einfach mitnehmen, weil wenn du mit Mitte 50 oder vielleicht noch älter noch irgendwelche Sachen mit dir rumschleppst, irgendwann solltest du frei sein, sichtbar sein und deine Dinge machen.
Ja, genau. Und wir das ja auch machen für unsere Kinder. Ich habe einen 13-Jährigen im Moment, der ist jetzt 13, wer weiß, wann das Video gesehen wird noch später. Ich merke, was ich schon alles übertragen habe und was wir jetzt schon aufarbeiten können, damit er es nachher leichter hat.
Genau. Und das heißt, auch da wieder hingucken, ne? Das heißt, das fällt immer so schwer, ne? Weil so gerade, wenn man...
Veränderung ist immer schwer. Ja. Und deswegen ist das Buch, glaube ich, ein guter Hingucker, mal die verschiedenen Perspektiven einfach anzugucken, was ist noch möglich. Wenn ich so Klienten in meiner Praxis habe, die sagen dann auch, Maike, es gibt so eine Auswahl von Dingen, die man irgendwie tun kann. Aber was ist jetzt das Richtige für mich? Und da ist das Buch, glaube ich, ein guter Sortierer. Was ist für mich der richtige Weg?
Ich danke euch für diese Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche.
Danke.
Und Daniela, perfekt, wie du das zusammengestellt hast, wie das passiert ist. Und ich glaube, das funktioniert auch nur, wenn man das Ganze mit dem Herzen macht.
Definitiv, denn alle Menschen, die in diesem Buch mitgeschrieben haben, sind definitiv Herzensmenschen, Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben und vor allen Dingen auch ihren Gegenüber mit dem Herzen wahrnehmen. Denn viel zu oft unterhalten sich Menschen nur auf der Verstandesebene miteinander und wundern sich, warum da nichts rüberkommt, keine Energie rüberkommt. Und je zugewandter, je wertschätzender wir miteinander sind, je mehr wir auch unser Herz öffnen, zueinander. Und je offener alle sind, umso besser kann es auch gesamtgesellschaftlich werden. Denn viele, viele, viele Konflikte entstehen dadurch, dass wir auf der Sachebene diskutieren und uns auf der emotionalen Ebene angegriffen fühlen, zum Beispiel, weil in der Kindheit einiges schiefgelaufen ist. Und wenn wir anfangen, den anderen mit dem Herzen wahrzunehmen, seine Befindlichkeiten und Emotionen auch wahrzunehmen, fangen wir an, viel mehr Verständnis füreinander zu haben.
Das waren jetzt schöne Worte. Und mit der Frankfurter Buchmesse starten wir nun, die Herzensbotschaften in die Welt zu tragen, damit wir die Welt verändern.
um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
Oder vielleicht sogar ganz viel besser zu machen.
Das wäre wundervoll.
Danke, dass ihr alle hier wart.
Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.